Toll, dass es euch gibt. Schön, dass ihr die Musik übernommen habt im Gottesdienst heute und dass ihr eure Gaben so einsetzt. Freue ich mich drüber. Ganz herzlichen Dank. Aber toll, dass es euch auch gibt, weil Musik ohne Zuhörer wäre auch blöd. Gottesdienst ohne Gäste wäre auch blöd. Und so lade ich euch ein, so lädt eigentlich nicht nur ich, sondern unser Herr, unser Gott, euch alle ein, in sein Haus, ihm zuzuhören, auf ihn zu hören, gespannt zu sein, was Gott uns eigentlich heute zu sagen hat. Deswegen feiern wir Gottesdienst, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das ist einfach schön, dass wir das hier in Freiheit und alle zusammen so tun dürfen. Einige sind anscheinend nicht im Urlaub. Und einige sind doch im Urlaub. Vielleicht ist der ein oder andere schon wieder hier. Deswegen, denkt an die, die in der Urlaubszeit auch unterwegs sind. Und wenn ihr das noch vor euch habt, dann wünsche ich euch einfach eine ganz tolle Zeit. Wer macht den Urlaub jetzt hier bei uns in der Gemeinde? Ist jemand da? Der gerade da hinten. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und schauen Sie mal rein, was wir hier für Leute sind und wie es bei uns so abgeht. Ich fahre demnächst nach Edinburgh und sind bei einer christlichen Familie untergebracht. Und da möchte ich eigentlich auch gerne mal in den Gottesdienst hineinschauen, ohne dass ich wahrscheinlich viel verstehe. Aber es ist immer interessant zu sehen, was es so gibt. Ja, was gibt es hier in dieser Gemeinde? In den Sommerferien gewohnt nicht ganz so viel, aber es gibt doch einiges. Und zwar in Susto hat am 10.8. einen Schulungstag von 10 bis 16 Uhr. Wer da genaueres wissen will, steht auch hier in diesem Flyer drin. Und am 30.8. wird hier kein Gottesdienst stattfinden. Ist noch ein bisschen hin, aber ich sage es schon mal. Und da wird ein gemeinsamer Gottesdienst im Stern im Norden stattfinden, mit der Allianz zusammen. Und dazu einfach auch schon mal herzliche Einladung. Ich glaube, es wird eine ganz interessante Sache werden. Tatort guckt jeder sonntags gerne oder die meisten. Und auch da geht es um den Tatort Dortmund. Nicht um die Serie im ersten Programm, sondern um das, was Gott letztendlich hier in unserer Stadt vorhat. Und wir sollen auch Visionen bekommen und wissen, dass wir da einfach aufgefordert sind und gefragt sind, auch an unsere Stadt zu denken und aktiv zu sein. Dazu schon mal herzliche Einladung. Für all diejenigen, die neu sind, also Sie zum Beispiel, und die Leute, die vielleicht schon länger hier hinkommen und noch nicht so richtig den Kontakt gefunden haben, ihn aber gerne haben möchten, da haben wir draußen nachher beim Kaffee, zu dem ich schon mal herzlich einlade, bunte Tassen. Nehmt die einfach. Das macht all den Alten, die schon immer hier hinkommen, es viel leichter, auch die Neuen zu erkennen. Man geht dann aufeinander zu und spricht sich einfach mal an, so ganz unverbindlich übers Wetter und dann ein bisschen mehr. Das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir uns da kennenlernen würden. Das soweit, so gut. Und ich möchte zum Anfang mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns unter deinen Namen, in deinem Namen versammeln können und einfach darauf hören und gespannt sein können, was du uns zu sagen hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du all das, was uns jetzt stören könnte, Herr, und die Gedanken, die uns abhalten, auf dich zu hören, dass du sie uns wegnimmst. Mach uns einfach frei, auf dich zu hören, dich zu erkennen und zu verstehen. Gib uns deinen Geist dazu und sei du uns einfach ganz nahe. Ich bitte dich auch für diejenigen, die heute nicht hier sein können, ob sie im Urlaub sind oder durch Krankheit oder durch irgendwelche anderen Dinge verhindert sind, dass du sie bewahrst, dass du sie beschützt und dass du sie wie uns auch segnest. Amen. Ein Zahlencode. 5, 3, 1. Ich habe es gestern schon mal auf der Terrasse erwähnt, mein Schwager gefragt. Es ist nicht die Anfangskombination von meinem Konto. Kann jemand damit was mit anfangen? 5, 3, 1. Gut. Eine weitere Hilfe. 5, 3, 1, gelb. Kann einer was? Immer noch nicht. Nicht schlecht. Na, ich habe es fast vermutet. Nein, das sind auch nicht die Ergebnisse vom BVB und auch keine Mannschaftsaufstellung vom neuen System, vom Trainer. Nein, ich beschränke mich nicht nur auf Fußball, aber mit Sport hat es zu tun. Und zwar, Toni Martin, schon mal gehört, gestern keiner aktuelle Sportstudio geguckt um 11 Uhr. Ich bin extra aufgeblieben, weil es mich interessiert hat. 5-3-1 gelb, so könnte man den Tourverlauf von Toni Martin beschreiben. Toni Martin ist Radrennfahrer bei der Tour de France. Man hatte ihn gar nicht so groß auf dem Zettel gehabt, aber er ist nicht schlecht losgefahren. Er hat 5 Sekunden verpasst, oder um 5 Sekunden hat er den Etappensieg verpasst, das erste Mal. Dann in der nächsten Etappe um 3 Sekunden. Dann, ihr werdet es wissen, hat er den Etappensieg um eine einzige Sekunde verpasst. Wenn man 200 Kilometer Fahrrad fährt und eine Sekunde zu spät ist, Pech, ganz schön blöd. Aber dann, das gelbe Trikot hat er gewonnen des Gesamtführenden. Ein Riesenerfolg, geht nicht nur da um Geld, sondern es ist einfach eine Auszeichnung. Es spielt in der ganzen Tour de France immer eine Rolle, wenn jemand mal das gelbe Trikot gewinnt. Bei der nächsten Etappe ist er gut unterwegs und keiner kann ihm eigentlich mehr das gelbe Trikot für die nächste Etappe wegnehmen. Und dann passiert Folgendes. Er macht einen Schlenker, ich habe es gestern noch mal kurz gesehen, touchiert das Rad von seinem Vordermann und geht über den Lenker, fliegt hin in einem großen Pulk, offener Schlüsselbeinbruch, aus und vorbei. Bitter, ziemlich bitter für jemanden, der ja, so viel eigentlich vorhatte. Und er beschreibt es selber, dass er sagt, es ist so schwer, dieses Team zu verlassen, weil Etappensieger kann man nur werden, wenn ein Team gut zusammenfährt. Ich verstehe von diesem Fahrradfahren und Rennfahren nicht ganz so viel, aber ich verstehe, wie ein Sportler tickt. Ich verstehe, wie Sportler denken und wie sowas funktioniert. Und dann zu sagen, ich bin raus, ich muss mein Team alleine lassen, die haben für mich gekämpft, ich bin nicht mehr dabei, ich bin raus. Und er selber beschreibt es als Achterbahn seine Gefühle. Wenn man sich das überlegt, so oft knapp dran, dann endlich geschafft und dann raus. Weg. Keine Chance mehr. Tour de France ist für ihn gelaufen. Team alleine gelassen. Nicht zu wissen, wie geht es weiter. Offener Schlüsselbeinbruch. Sofort ab nach Deutschland. Titanplatte in die Schulter rein. Wann wird er wieder fahren können? Keiner weiß es so richtig. Was hat das mit unserem Gottesdienst zu tun? Nicht nur, dass ich gerne von Sportgeschichten erzähle, das wisst ihr, aber es erinnert mich so oft an mein Leben auch, dass es ähnlich ist. Diese Achterbahn der Gefühle. Manchmal, dann läuft's und dann ist es super und alles toll und dann läuft's auf einmal nicht. Dann habe ich Vorstellungen, dann passiert's oder es passiert auch nicht. Dann kommt plötzlich irgendetwas dazwischen, gut geplant, gut gemeint, und es funktioniert nicht. Oder ich falle von ganz oben nach ganz unten oder auch umgekehrt, von ganz unten nach ganz oben, dass auf einmal irgendetwas passiert. In diesem Gottesdienst wird es darum gehen. Viele von euch kennen die Josefsgeschichte. Es wird um Josef gehen. Und diese Fragen, die sich bei diesen Achterbahnen der Gefühle aufwerfen, haben Josef in diesem Gottesdienst, in seinem Leben auch beschäftigt. Und ich bin gespannt darauf, diese Fragen, ihr habt dieses Gottesdienstmanuskript, da steht es schon drauf, erklärt zu bekommen, zu hören, wie handelt Gott, welche Rolle spielt Gott in Josefs Leben? Und damit darf ich das auch übertragen in mein Leben. Was wird Gott in meinem Leben tun? Wie handelt er? Wie kann ich mich verhalten? Wie sollte ich mich verhalten? Und da bin ich einfach gespannt und hoffe, dass es uns ja nicht nur heute weiterbringt, sondern letztendlich auch unser Leben vielleicht eine ganz neue Perspektive gibt. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir und dem Arne vor allem Gottes Segen in seinem Reden. Lasst uns das erste gemeinsame Lied singen und dabei sammeln wir dann auch die Kollekte ein.
Tom Stede hat uns in das Thema des Gottesdienstes der unbekannte Gott schon hineingenommen. Und ihr habt gehört, da ist von Josef die Rede und der ein und andere wird an seine Frau gedacht haben, die Maria. Aber um diesen Josef geht es nicht. Es gibt zwei schillernde Gestalten mit Namen Josef in der Bibel. Josef, der Mann, der Maria, der Vater von Jesus. Und dann gibt es Josef aus dem Alten Testament. Und um diesen Josef soll es heute Morgen in der Predigt gehen. Und ich lese dazu den Predigttext aus 1. Mose 50. Aber ich lese nicht die ganze Josefs Geschichte, sondern eben nur diese 5 Verse. Die Brüder Josef aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament ist die längste zusammenhängende Erzählung eines Lebensbildes, eines beeindruckenden Lebensbildes. Erzählt wird, woher die 12 Stämme Israels kommen und wie das Volk Israel nach Ägypten kam. Erzählt wird auch eine dramatische Familiengeschichte von einem Vater mit seinen Söhnen, vom Verhältnis des Vaters zu dem Lieblingssohn Josef und das, was daraus folgt, in der Geschwisterschar. Erzählt wird diese dramatische Familiengeschichte und die spannenden Abenteuer des Hauptdarstellers Josefs. In seiner Geschichte können und sollen wir uns wiederfinden. Denn die vier großen, unausgesprochenen Fragen des Josef sind vielleicht auch unsere Fragen. Bei all dem geht es schließlich um den in der Geschichte nur vereinzelt genannten und unbekannt bleibenden Gott. Die vier Fragen des Josef, die ebenso gut unsere eigenen sein können, sind: Hat das Leben einen Sinn? Hat mein Leben Sinn? Die zweite Frage: Wem kann ich vertrauen? Die dritte: Wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich überhaupt dazu? Und wer ist Gott? Das sind die vier Fragen, die in dieser Josef-Geschichte behandelt werden, von denen ich glaube, dass es ganz wesentlich existenzielle, menschliche Fragen sind. Hat das Leben einen Sinn? Wem kann ich vertrauen? Wo gehöre ich hin? Und wer ist Gott? Wer ist Gott in meinem Leben? Wer ist Gott in dieser Weltgeschichte? Hat das Leben einen Sinn? Josef ist, wie bereits sein Vater zuvor, ein Träumer. Und er behält seine Träume nicht für sich. Er erzählt es allen, die es hören wollen, was er denn träumt, und auch denen, die es nicht hören wollen, erzählt er seine Träume. So auch seinen Brüdern. Josef steckt in der Pubertät und sein Gehabe nervt die älteren Brüder ganz furchtbar. Die Träume verärgern seine Brüder, weil sich Josef darin über seine älteren Brüder und sogar über seinen Vater Jakob gestellt sieht. Können uns Träume in die Zukunft schauen lassen? Vielleicht sogar den Sinn des Lebens erklären? Was ist uns schon alles begegnet? Was ist dir schon alles begegnet in deinem Leben? Gute und schlechte Erinnerungen werden dazu gehören, ganz gleich, wie alt wir sind. Was ist dir schon alles begegnet? Was hast du an Erfahrungen gesammelt, an Auf und Ab, an 5, 3, 1 und gelbem Trikot? Vielleicht hast du es schon einmal getragen und gesagt, ich war schon mal ganz vorne weg. Aber dann bin ich gestürzt. Aber vielleicht gehört zu deiner Geschichte auch mehr, ich war immer hinten dran. Und so ist es auch geblieben. Gute und schlechte Erinnerungen, was ist schon alles uns begegnet? Die Kindheitserlebnisse vor allem sind es, die uns nachlaufen. Das Verhältnis zu den Eltern, zu Vater und Mutter, zu Angehörigen und Geschwistern. Und genau um dieses Thema geht es in der Josefsgeschichte. Was hat das mit uns gemacht? Welche Schuld ist uns aufgeladen worden? Und wie gehen wir mit eigener Schuld um? Wo haben wir gelogen, betrogen, uns über andere gestellt und wo haben die das uns getan? Was wird noch kommen? Welche Berge gilt es noch zu überwinden? Welche nächste Bergpyrenäen-Etappe liegt noch vor mir? Wie werden wir schließlich einmal aus dem Leben gehen? Wann wird es so sein? Und Wenn es so weit ist, wie wird es dann sein? Und was ist dann? Josef hinterbringt seinem Vater alles, was seine Brüder treiben. Josef ist so eine ausgemachte Petze. Und zwar, das ist das Allerschlimmste an dieser Geschichte, vom Vater auf seine Brüder angesetzt. Das lesen wir in Kapitel 37, Vers 14. Der Vater sendet den Sohn, dass er ihm erzählt, was die Brüder so treiben. Großartige Familienharmonie, kann man da nur sagen. Und dafür ist Josef wieder der Liebling des Vaters, aber verhasst bei seinen Brüdern. Die Brüder werden auf ihn eifersüchtig und sie trachten ihn nach dem Leben. Ein Plan reift in ihnen heran. Sie entsorgen ihren Bruder in einer Zisterne, werfen ihn in einen ausgetrockneten Wasserspeicher, holen ihn später dort wieder hinaus und verkaufen ihn als Sklave. Die Sklavenhändler bringen ihn nach Ägypten und verkaufen ihn dort an einen Hofbeamten mit Namen Potiphar. Dieser Potiphar entdeckt Josefs Geschick und macht ihn zu seinem ersten Verwalter und persönlichen Sekretär. Hat das Leben einen Sinn? Was ist das für eine Achterbahn? Rein in die Zisterne, raus aus der Zisterne, Sklave, dann wieder eine neue Perspektive beim Hofbeamten Potiphar, persönlicher Verwalter, persönlicher Sekretär. Und das ist interessant hier, wo dies erzählt wird in Kapitel 39, Vers 3. Hier wird erstmals Gott erwähnt. Der Herr, lesen wir dort, der Herr half Josef, so dass ihm alles glückte, was er tat. Hat das alles doch einen Sinn? Und wem kann ich vertrauen? Kann Josef dem Potiphar vertrauen? Kann er Josef, diesem fremden Potiphar aus einem anderen Volk, mehr vertrauen, als seine Brüder ihm Josef vertrauen konnte, er, der sie immer verriet? Und kann er dem Potiphar mehr vertrauen als seine Brüder, die ihn verkauften und den Vater über seinen Verbleib belogen? Ihm Josefs Tod als Wahrheit verkauften? Seine Brüder hatten sein Vertrauen missbraucht, so wie er das ihre. Die Sklavenhändler wollen man ebenfalls nicht zu seinen Freunden haben. Und was war mit den anderen Männern und Frauen im Haus seines Herrn, dieses neuen Potiphar-Herrn? Es dauert nicht lange, da wird das Vertrauen Josefs abermals enttäuscht. Die Frau des Potiphars will ihn zu sich ins Bett bringen. Aber Josef will es nun anders machen und sagt: Mensch, belogen und betrogen habe ich, jetzt mache ich es anders. Ich werde meinen Chef nicht hintergehen, so wie ich es bei meinen Brüdern tat. Diesmal halte ich die Linie. Und im Ergebnis wird er von dessen Frau, von Potiphars Frau, der Vergewaltigung denunziert und kommt dafür ins Gefängnis. Gerade noch top, jetzt schon wieder hopp. Merkwürdig ist, dass weder hier noch sonst wo in der Erzählung sich ein Hinweis darauf findet, dass Josef sich im Gebet an Gott gewandt hätte. Und doch war Gott mit Josef, wie wir es hier zum zweiten Mal erfahren. Aber der Herr half Josef und verschaffte ihm die Gunst des Gefängniswärters. Kapitel 39, Vers 21. Die Frage also, wem kann ich vertrauen, findet sie eine Antwort? Die Frage, wem kann ich vertrauen, findet eine Antwort. Doch weiß Josef, wissen wir darum, dass der Herr hilft und auch dir Gunst verschafft, dass der Herr in deinem Leben dabei ist, auch wenn du vielleicht nicht ständig über dein Leben mit ihm sprichst. Und vielleicht ist das für dich, der du nun vielleicht möglicherweise keine so enge Gottesbeziehung hast, also nicht so ein ganz fleißiger Kirchgänger bist oder niemand, der ganz intensiv Bibel liest und so weiter. Vielleicht ist das für dich ganz überraschend zu hören, dass Gott auch dein Leben sieht. Und dass er an deinem Leben interessiert ist. Weiß Josef davon, fragen wir uns, weißt du davon? Wenig später wird Josefs Vertrauen abermals missbraucht. Zwei Mitgefangene hat er ihren Träume gedeutet. Für den einen eine gute Nachricht, er kommt heraus aus dem Gefängnis, der andere fällt in Ungnade und wird getötet. Auf dem befreiten Mundschenk aber ist kein Verlass, denn er vergisst auszurichten, was er Josef versprochen hat. Er legt kein gutes Wort für Josef beim Pharao ein. Später dann wird Josef auf seine Brüder treffen und ihre Verlässlichkeit prüfen. Der Text, den wir eben hörten, der steht am Ende dieser Episode seines Lebens. Josef trifft auf seine Brüder, prüft ihre Verlässlichkeit, nämlich indem er den jüngsten Bruder Benjamin einer Gefahr aussetzt. Und die Frage ist, werden Sie jetzt, meine Brüder, diesen zurückgelassenen jüngsten Bruder Benjamin im Stich lassen, so wie Sie es mit mir taten? Kann ich Ihnen jetzt vertrauen? Will ich nochmals Vertrauen wagen? Und vielleicht ist das eine Frage, die dich auch bewegt. Will ich nochmals Vertrauen wagen? Vielleicht fällt es dir schwer oder leicht, Menschen zu vertrauen. Ich weiß das nicht. Josef wurde oftmals verraten, hintergangen und enttäuscht. Und wenn uns dies geschieht, dann wären wir den Menschen gegenüber skeptisch. Und hilft der Glaube, solche Erfahrungen zu bewältigen? Oder erschwert der Glaube vielleicht sogar solche Erfahrungen? Denn wo ist dann dieser Gott, wenn ich von Menschen enttäuscht, betrogen, hintergangen werde? Wem kann ich vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Darf ich hoffen? Lohnt sich mein Vertrauen, mein Glaube? Wo gehöre ich überhaupt hin? Und wo gehöre ich dazu? Gehört Josef hier hin? Ins Gefängnis? Ist das Gefängnis der für Josef bestimmte Platz? Zu seiner Familie gehörte er jedenfalls nicht so wirklich dazu. In Potiphars Haus gehörte er auch nicht hin. Hast du deinen Platz im Leben gefunden? Weißt du, wo du hingehörst? Kannst du sagen, hier bin ich sicher? Nach Jahren, so lesen wir, erinnert sich der Mundschenk dann doch noch an Josef zurück, der ihm seinen Traum deutete. Wird er auch dem Pharao den Traum deuten können, der ihn zutiefst beunruhigt und den ihm niemand aufzuschließen vermag? Und tatsächlich, Josef ist es gegeben, dem Pharao seinen Traum zu deuten. Gott lässt Josef erkennen, was die Seele des Pharaos umtreibt und was die Zukunft Ägyptens bringen wird. 7 satte Jahre guter Ernte und 7 Folgejahre von Dürre und Entbehrung, von Hunger und Katastrophe in Ägypten und allen umliegenden Ländern. Josef kommt frei. Und er wird der erste Mann neben dem Pharao in seinem Staat. Mit Geschick und Umsicht versteht es Josef, die Katastrophen des Hungers im Volk zu mildern. Auch aus anderen Ländern kommen die Menschen, um bei Josef Getreide einzukaufen. Unter den Käufern sind eines Tages auch seine Brüder. Die Brüder, unser Bibeltext, aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sie sprachen, Josef könnte uns gram sein und all unsere Bosheit uns vergelten, die wir an ihm getan haben. Und darum sagten sie ihm, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, vergib doch deinen Brüdern. Interessant ist, dass man das gar nicht vorher irgendwo lesen kann. Vielleicht auch das eine Lüge? Wollen Sie Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen oder was geht hier ab? Da stehen Sie vor Ihrem Bruder Josef und mit Ihnen all Ihre Schuld, Ihr Versagen, Ihre Lügen, Ihr Misstrauen. Lange Zeit gibt sich Ihnen Josef nicht zu erkennen. Es zieht ihn zu Ihnen hin. Nach all den Jahren, nach all dem, was er erlebte, nach all den bitteren Erfahrungen, die er mit Ihnen machte, will Josef Teil seiner Familie sein. Er will vertrauen können. Er will dazugehören. Der Vater, so erfährt er, lebt noch. Und die Brüder schützen den Jüngsten unter ihnen. Aber was ist mit ihm? Sein Weg in Ägypten, seine Arbeit im Hofstaat des Pharaos an führender Stelle, das ist ein Musterbeispiel an Integration, würden wir heute sagen. Als Migrant hat er es geschafft. Er hat eine eigene Familie im fremden Land gegründet. Er hat Karriere gemacht. Aber wirklich zu Hause ist er dort nicht. Wo gehöre ich hin? Ich habe euch diese Fragen auf diesen Zettel geschrieben, die ich dazu habe und an euch richten möchte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die in euren Hauskreisgruppen miteinander besprechen. Sind ja vier sehr existenzielle Lebensfragen und ich glaube, die beantwortet man nicht in 25 Minuten Predigt an einem Sonntagmorgen. Aber sich die Frage zu stellen, sich damit zu befassen, dem nachzugehen, Gott aufzuspüren in deiner Lebensgeschichte und Vertrauen zu fassen, das, glaube ich, ist etwas sehr, sehr Wesentliches für unser Leben. Wo gehöre ich hin? Josef hatte seine äußere und innere Heimat verloren. Wann fühlst du dich von anderen Menschen verloren, vergessen? Und wo fühlst du dich zugehörig? In deiner Familie, in einer meinetwegen Jugendgruppe, in der Gemeinde, in einem Hauskreis? Ihr kennt das sicher auch, dass man manchmal gerade unter anderen Menschen sich so einsam fühlt wie sonst nirgends. Die Menge der Menschen um einen herum macht es auf jeden Fall nicht. Und auch das verwandtschaftliche Verhältnis macht es nicht. Habe ich das Gefühl, meinen Platz im Leben gefunden zu haben? Und wie hilft mir der Glaube an Jesus Christus dabei? Wo gehöre ich hin? Das führt zu der letzten Frage, wer ist überhaupt Gott? Wer ist Gott in dieser Geschichte? Wer ist in meinem Leben? Warum bleibt er so oft und so lange unbekannt, nur so selten in dieser ausführlichen Geschichte ausdrücklich erwähnt, aber doch immer wieder als einer, der dabei ist? Und vielleicht hast du dich das auch schon gefragt, Mensch Gott, sprich doch mal mit mir. Gib dich doch zu erkennen, rede mich an, so wie ich das allenthalben immer wieder in der Bibel lese. Dann möchte man ja manchmal denken, warum geht mir das denn so nicht? Ist mit mir irgendwas nicht in Ordnung? Ich lese die Bibel, aber dass Gott ständig mit mir spricht, keine Ahnung. Die Josef-Geschichte ist vielleicht deine Geschichte. Ein Mensch, der Jahre geht, der hoch ist und unten, der im Gefängnis hockt und nicht weiß, wie der rauskommt. Und doch einer, mit dem Gott ist, der ihn sieht, der einen Weg für ihn hat, der ihn kennt. Der Herr half Josef und verschaffte ihm Gunst. Der Herr sah ihn in seiner Not und trat ihm zur Seite. Gott hatte ihn nicht vergessen und er hat auch dich nicht vergessen. Ich weiß, wir sind heute wenigstens viele unter uns, ständig online. Da kannst du ständig mit jedem und allem reden, aber mit Gott ist es ja nicht unbedingt so, dass du sofort eine SMS zurückkriegst. Und das kann einen ja sehr verunsichern in seinem Glauben, in seiner Gottesbeziehung. Wer ist denn dieser Gott? Die Antwort finden wir in diesem letzten Vers 20. Ihr gedachtet, Böses mit mir zu machen, aber Gott wollte es gut mit mir machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten, das Volk Israel, dem Josef entsprang. Diese Menschen zu versorgen mit dem Weizen, der gesammelt wurde in großen Speichern. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Und er will auch das Deine retten. Das ist Josefs Antwort auf der Suche nach dem unbekannten Gott, nach dem Gott, der ihm vielfach so unbekannt geblieben ist in seinem Leben und doch immer da war. Und deswegen die Frage an dich: Kann ich, kannst du und wo Gottes Spuren in deinem Leben nachvollziehen? Und ich glaube, dass wir das können. Und wir können mit Gott darüber reden, wir können ihn ansprechen im Gebet und lass mich doch etwas von deiner Güte sehen. In manchem Leben ist es so, dass wir wenig von Gottes Güte wahrzunehmen wissen auf den ersten Blick. Aber wenn wir weiter nachfragen, werden wir doch immer auch auf Menschen treffen, die Gutes mit uns im Sinn hatten, die uns weiterhalfen, die für uns da waren, denen wir vertrauen konnten und auch, wo wir erfuhren, hier gehöre ich hin. Und das ist mein Gott, dem ich vertrauen kann. Und das ist der Gott, der uns heute zum Abendmahl einlädt, das wir gleich feiern wollen miteinander. Jesus Christus ist es, der uns dazu einlädt, der dich einlädt und sagt: Ich lade dich ein, mit mir das Brot zu teilen. Das steht für den Leib Jesu, den er für uns gebrochen hat, weil er sein Leben für uns gab. Auch Jesu Leben ist ja eine Geschichte von Auf und Ab. Die Menschen jubelten ihn ja nicht permanent zu und sagten: Mensch, das finde ich aber klasse, dass du da bist. Jesu Leben endete am Kreuz. Und dieser Herr, der das Leben kennt und der auch die Fremdheit kennt, der selber geschrien hat: mein Gott, warum hast du mich denn verlassen? Wo bist du denn? Dieser Christus lädt dich ein zum Mahl. Er ist es, der sagt: Das ist mein für dich gebrochener Leib. Und dies ist mein für dich vergossenes Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und ich finde es großartig, dass wir Abendmahl feiern können und dürfen und zu diesem Gott kommen, der jeden dazu einlädt, der dieses Vertrauen zu ihm hat. Dieses Vertrauen, dass er ihn sieht und kennt und liebt, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen, wenn er uns auch unbekannt bleibt in Phasen unseres Lebens. Du bist willkommen. Und Jesus bereitet dir einen Tisch und er hat ein gutes Ende für dich vor. Kommt herzu, es ist alles bereit. Amen. Wir singen ein weiteres Lied.
Ich glaube, die Geschichte Josefs ist eine Geschichte, in der jeder von uns sich irgendwie wiederfinden kann. Weil wir alle das schon mal erlebt haben, dass wir vor einer Herausforderung standen und uns gefragt haben, ja, wo ist Gott jetzt? Und dieses nächste Lied, das bietet die Möglichkeit für euch, mal ruhig zu werden, in sich zu gehen und darüber nachzudenken, eben, wo gab es solche Situationen und habe ich Gott da in dem Moment wahrgenommen? Habe ich ihn gespürt? Oder habe ich vielleicht im Nachhinein einfach festgestellt, ja, klar, das war ja doch genau sein Plan für mich. Oder ihr könnt natürlich auch gerne einfach mitsingen und Gott dafür loben, dass seine Liebe reicht über den ganzen Himmel. Egal, wie es uns dabei gerade geht.
To the heavens, your faithfulness stretches to the sky. Your righteousness is like the mighty mountain, yeah. Your justice flows like the ocean's tide, and I will lift my voice to worship you, my King, and I will find my strength in the shadow of your wings. Heavens, your faithfulness stretches to the sky. Your righteousness is like the mighty mountain, yeah. Justice flows like the ocean's tide. I will lift my voice to worship you, my King. I will lift my strength in the shadow of your.
Herzlich, dass ihr uns mit hineinnimmt in diese Mahlfeier, die wir feiern auf Einladung unseres Herrn Jesus Christus. Und ich möchte das tun noch mit einem Einleitungswort aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. Da lesen wir: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist eine großartige Zusage. Wir sind nicht mehr nur Gäste, die mal vorbeischauen und dann wieder gehen, sondern wir sind Gottes Hausgenossen. Wir haben Anteil an der Gemeinschaft mit ihm, und zwar hier und heute und bis in alle Ewigkeit. Wir sind nicht mehr fremd und unbekannt, sondern Gott hat dich gesehen und er hat dein Herz gesehen und er hat dein Leben sich zu Herzen genommen. Du bist ein Mitbürger im Reich Gottes und durch Christus auch heilig. Heilig heißt ausgesondert für Jesus Christus, Gott zugeordnet durch das, was er für dich getan hat, durch seine Lebenshingabe. Wir hören auf die Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament, der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er wiederkommt. Wenn du Jesus Christus deinen Herrn nennst und er möchte gerne dein Herr sein, dann nimm doch jetzt das Brot, das wir gleich durch die Reihen geben werden. Das ist ein Bekenntnis. Herr, ich gehöre zu dir und ich danke dir für alles, was du in meinem Leben getan hast und noch tun wirst. Und wenn du das aus Glauben in persönlicher Überzeugung so nicht sagen kannst, dann lass das Brot einfach an dir vorübergehen. Wir führen keine Gesichtskontrolle durch. Uns geht es wesentlich darum, dass wir ehrlich dabei sind, ehrlich vor uns selbst und ehrlich vor Gott, der in die Herzen sieht. Ich bitte die Helfer des Abendmahls jetzt nach vorn zu kommen. Das Brot, das wir brechen, das ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus. So wahr und so echt du von diesem Brot isst, so wahr und echt starb Jesus Christus für dich zur Vergebung deiner Sünden, dass du Gemeinschaft mit dem Vater hättest. Amen.
Nach dem Brot nahm Jesus den Kelch. Er teilte ihn unter seinen Jüngern und er sagte: Nehmt, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das für dich vergossen wurde. Verheißung ewigen Lebens. Ich lade euch ein, dass ihr jetzt nach vorne kommt zum Tisch des Herrn. Der Tom Stede wird an diesem Tisch euch dienen und ich hier. Und wir finden uns in kleinen Gruppen jeweils am Tisch ein. Ihr werdet sehen, wie viel da noch in dem Halbrund Platz haben. Und dann nehmen wir diesen Kelch dankbar aus Gottes Hand. Kommt herzu, es ist alles bereit.
Bis in die
Doch du
Gott gedachte, es gut zu machen. So waren die letzten Worte, die Arne uns in seiner Botschaft weitergegeben hatte. Und an dieser Botschaft hat sich nichts geändert. Sie zählt für Josef, genauso wie für dich und für mich auch. Und wer möchte, den lade ich jetzt ein, als Bekenntnis dessen auch mit uns gemeinsam das Vaterunser zu beten. Dazu steht bitte auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Danke euch nochmal für die Musikbegleitung, für all das, was ihr übernommen habt und gemacht habt. Dankeschön. Wir sind so ziemlich am Ende des Gottesdienstes. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch übrig, euch einzuladen. Nicht sofort, wenn ihr Zeit habt, nicht sofort nach Hause zu gehen, sondern Kaffee oder Tee oder Wasser, was auch immer dort hinten bereitsteht, zu nehmen. Sprecht miteinander, nehmt euch gegeneinander, füreinander, miteinander wahr. Und ja, auch die Fragen, glaube ich, sind, die Arne uns mitgegeben hat, wirklich bedenkenswert. Und deswegen nehmt sie mit in eure Familien, in eure Hauskreise und denkt daran, ja, Gott gedachte es, gut zu machen mit Josef wie auch mit uns. Wer gerne über seine Gedanken und Gefühle noch sprechen möchte im kleinen Kreis, der hat die Möglichkeit, auch hier vorne links von mir, rechts von euch, hinzukommen. Dort sind Mitarbeiter, die gerne mit euch reden und auch mit euch beten. Ich möchte euch den Segen zusprechen und dazu bitte ich euch aufzustehen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Und so wünsche ich euch eine schöne Woche, eine gute Zeit, egal wie das Wetter ist, Achterbahn, egal wie euer Leben ist. wünsche euch alles Gute. Gottes Segen.